Ihr wisst gar nicht, wie lange es mir vorkommt, dass ich euch nicht mehr gesehen habe. Und ich stelle fest, mein Augenlicht wird immer schlechter. Ich habe das Ganze schon auf Größe 14 mittlerweile, damit ich das gut lesen kann hier. Frauen erzählen gern, haben wir gerade gehört. Auf mich trifft es zu. Schön, dass ich euch jetzt was erzählen darf. Ich möchte euch noch ganz kurz was erzählen vom Leiterteam-Treffen vom Wochenende. Und zwar etwas, was mir wichtig geworden ist, was Annelie schon lang wichtig ist und was ich euch weitergeben möchte. Wir haben letztes Jahr schon gesagt, es ist uns wichtig, dass Menschen durch uns Jesus kennenlernen. Wir freuen uns über jeden Einzelnen von euch, der hier ist. Wir freuen uns auch über jeden, der sagt, hey, ich kenne Jesus schon seit meiner Geburt und ich studiere jetzt hier und ich bin zur Gemeinde gekommen. Toll, dass du da bist. Aber der Sinn und der Zweck und das Herz von uns allen soll sein, dass wir Sündern, dass wir Verlorenen die Wiedergeburt, nicht, dass wir sie ihnen schenken, das wäre falsch, aber dabei zu sein, mit zu sein, wenn Gott das Wunder tut, dass Menschen ihn erleben und dass Menschen vom Tod zum Leben kommen. Und das soll einfach der Sinn von Haus des Herrn sein. Das soll das sein, was unsere Herzen bewegt. Das soll, es geht so leicht, hier zusammenzusitzen und sich zu freuen und sich mit den Freunden auszutauschen, die man hat und vielleicht sogar zu sagen, ach, am liebsten bin ich mit dir zusammen, du verstehst mich ja so gut. Aber es sind so viele Menschen, die Gott nicht kennen und die Jesus nicht kennen. Und das soll der Schrei in unserem Herzen sein, Herr, errette die. Ja, wir sollen wirklich, Conny, you're great. Wir sollen wirklich sagen, Herr, ich will für sie einstehen, ich will für sie beten. Ich bitte dich um dein Erbarmen. Und ich wünsche mir für uns als Gemeinde, dass wir das wirklich jeden Sonntag machen. Ich möchte euch jetzt bitten, dass ihr eine ganz kurze Zeit nehmt, wie ihr euch einfach an Menschen erinnert in eurem Umfeld, die Jesus nicht kennen und wo ihr einfach jetzt zu Gott geht, ganz still und schweigend für euch und betet, Herr, erbarme dich dieser Person. Herr, ich möchte einstehen für diese Person. Diese Person braucht dich, Gott. Deswegen lasst uns beten. Also, ich wünsche mir, dass wir das ganz oft machen werden, dass wir nicht den Fokus verlieren, was sehr wichtig ist. Gebet ist toll, es geht um das Vaterunser, deswegen möchte ich auch noch für mich beten. Bitte betet mit, dass der Herr die richtigen Worte heute an euch sagt. Herr, ich danke dir für deine Gnade und ich danke dir für dein Erbarmen. Ich danke dir dafür, dass du da bist und dass du gute Werke bereitet hast, in denen wir wandeln dürfen. Herr, ich danke dir, dass du uns umhüllst mit deiner Gunst und mit deiner Liebe, Herr. Herr, ich bete für den heutigen Gottesdienst, dass du durch mich sprichst, dass du das, was du unterstreichen möchtest, dass du es hervorhebst. Ich bete für jedes Herz, dass du den Samen, den du sehen möchtest, dass du ihn tief in jedes Herz legst. Und ich bete, dass du alles das wegnimmst, was nicht von dir ist, Herr. Herr, ich bete, dass du uns Herzen gibst, zu hören, was du heute deiner Braut, deiner Gemeinde sagen möchtest. Herr, ich bete, dass diese Samen aufgehen und dass sie viel Frucht bringen werden. Amen. Ja. Wo fange ich an? Also als erstes muss ich euch einfach mal was sagen. Mein Mann ist eine wesentlich bessere Krankenschwester als ich. Ich bin ein wesentlich besserer Kranker als er. Nur vorneweg, wir hatten vorhin davon geredet, ein Zeugnis zu geben und ich habe ein Zeugnis für euch. Momentan ist meine Gesundheit oder unsere Gesundheit nicht obergesegnet. Das heißt, nach unserem Hausgruppenwochenende war Annelie krankgeschrieben. Das heißt, ich hatte einen kranken Mann zu Hause und jetzt bin ich wieder krank. Heute Morgen, hat gestern angefangen, heute Morgen habe ich festgestellt, ich habe so dermaßen Ohrenschmerzen, dass ich eventuell nicht predigen können werde. Also ich habe mir nicht vorgestellt, dass Ohrenschmerzen so schlimm sind. Ich hatte schon lange keine Ohrenschmerzen mehr. Ich könnte mich nicht dran erinnern. Ohrenschmerzen sind schrecklich. Und morgens Ohrenschmerzen zu haben, ist auch ganz schrecklich. Und ich fand es sehr schade, weil die Predigt stand schon und Annelie meinte, na gut, ich kann Ich kenne ja deine drei Punkte, ich kann ja auch ein bisschen was zu sagen. Das wollte ich natürlich nicht. Aber ich stand wirklich und habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ibuprofen hat nicht gewirkt, nichts ging. Wir haben ja angerufen, das Gebetsteam hatte schon gebetet und schlagartig beim Haarewaschen, was nicht das Beste ist für Leute, die Ohrenschmerzen haben, beim Haarewaschen ist jegliche Form von Ohrenschmerz weggegangen und ich stehe jetzt hier und ich höre euch nicht sonderlich gut, aber ich habe keinerlei Ohrenschmerzen. Ich finde, preis dem Herrn. Ich finde das total toll. Was? Okay. Das Vater Unser. Ihr habt ganz tolle Predigten zum Thema Vater Unser gehört und ich möchte das heute verkomplettieren, indem ich zu dem letzten Satz des Vater Unsers was sage. Ihr habt da meine Folien. Die habe ich heute Morgen noch fertig gemacht. Mein Text ist: Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und es ist faszinierend, das hat Anneli am Anfang von den Predigten gesagt, als er angefangen hat mit der Vaterunser-Reihe, da hat er schon gesagt, warum hat Jesus uns das Vaterunser überhaupt gelehrt? Um was geht es davor? Und davor geht es darum, dass er sagt, ihr sollt nicht sein wie die Heuchler, die nach außen hin etwas beten, aber es in ihrem Herzen überhaupt gar nicht meinen, sagt Jesus. Jesus sagt, Matthäus 6,5 und in Matthäus 6,7, wenn ihr betet, dann seid nicht wie die Heiden, die plappern. Hand aufs Herz, das Vaterunser ist prädestiniert dafür, dass wir entweder heucheln oder plappern. Also, ich selber ertappe mich immer wieder dabei, dass wir immer in der Gefahr sind, das Ding einfach auszusagen, weil wir es auswendig können. Oder weil wir so heilig und geistlich wirken, wenn wir das auswendig können. Dieses Gebet ist so viel mehr. Und ich möchte euch heute mit mir herausfordern, dass ab heute es kein Vater Unser mehr in unserem Leben gibt, das entweder geheuchelt oder geplappert ist. Danke. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wow. Ganz ehrlich, jeder findet die Predigt, die er vorbereitet, immer selbst am schwersten. Ich finde, das war das schwerste Kapitel, das man in diesem Vater Unser beleuchten kann. Aber das liegt daran, dass es daran liegt, dass ich es vorbereitet habe und mich auf einmal wirklich mit diesem Text auseinandersetzen musste, mich mit dem auseinandersetzen musste, was einem so leicht von den Lippen geht, wenn man es auswendig gelernt hat und es einfach nur plappert. Ja, ich gebe zu, ich habe diesen Satz, glaube ich, sehr häufig geplappert, weil ich keine Ahnung habe, was da eigentlich drin steht. Und ich habe mich jetzt intensiv damit beschäftigt und ich glaube, ich habe es immer noch nicht begriffen, aber ich möchte euch zeigen, was ich darüber Glaube herausgefunden zu haben oder was mein Herz berührt hat bei dem Satz und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und es sind drei Punkte, die mir wichtig geworden sind und die ich euch heute zeigen möchte. Und das erste ist, was ist die richtige Einstellung zu Sünde? Das zweite ist, was ist die richtige Einstellung zu Gott? Und das dritte ist, was ist die richtige Einstellung zu Versuchung? Und wir haben in letzte Woche von Sündenvergebung gehört. Wir haben gehört von der Stelle, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist auf die Vergangenheit gerichtet. Schuld, die ich begangen habe. Schuld, die an mir auch begangen wurde. Und jetzt kommt das Pendant dazu auf der anderen Seite. Führe mich nicht in Versuchung, erlöse mich von dem Bösen. Das ist meine demütige Bitte an Gott, mich vor zukünftigen Sünden zu bewahren. Und damit ich diese Bitte wirklich sprechen kann, muss ich mir bewusst sein, was Sünde eigentlich ist. damit mein ganzes Herz aufschreit und sagt, bewahre mich vor zukünftigen Sünden, muss ich begriffen haben, was Sünde eigentlich wirklich ist. Und es gibt ein Zitat von John Piper, und er sagt, nobody goes to hell because of Satan. The only reason we go to hell is sin. Niemand geht in die Hölle wegen Satan. Der einzige Grund, warum wir in die Hölle gehen, ist Sünde. Sünde ist das Schrecklichste, ist das Schlimmste, was es für Gott gibt. Sünde ist etwas, womit Gott überhaupt nicht kann. Sünde ist nichts Lapidares, Sünde ist nichts, naja, nicht so schlimm. Sünde ist schrecklich, weil wir lesen in Römer 6, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ich erkenne an mir selbst immer wieder, dass ich Sünde nicht so schlimm wahrnehme, wie sie wirklich ist, sie nicht so aufdecke, es nicht so sehe. Sünde ist manchmal etwas, was man nicht so richtig greifen kann. Na, dann habe ich halt das gemacht oder dann habe ich halt das gedacht oder ja, ich weiß, das war nicht so toll. Versteht ihr, wenn wir das klebrige, hässliche Gesicht der Sünde wirklich sehen würden, dann würden wir viel mehr Abstand davon nehmen, uns leichtfertig in Gefahr zu bringen, zu sündigen. Dann würden wir nicht mal nur in die Nähe kommen. Mir ist aufgefallen, das habe ich mir so selber überlegt, für mich, ich mache es mir manchmal zu leicht, weil ich Sünde nicht wirklich sehe und nicht wirklich greifen kann. Ich gebe euch ein Beispiel. Stellt euch vor, jeder von uns würde eine Minute lang anfangen zu stinken, wenn er sündigen würde. Was meint ihr, wie wir der Sünde aus dem Weg gehen würden? Und vor allen Dingen, was meint ihr, wie wir auch unseren Bruder angucken würden, wenn wir sagen, du stinkst schon wieder? Versteht ihr? Das wäre mal was. Aber so sehen wir das nicht. So nehmen wir das nicht wahr. Stellt euch mal vor, für jede Sünde, die du begehst, bekommst du eine Narbe in dein Gesicht, die sichtbar ist. Wow, würden wir uns davor wahren, Sünde zu begehen. Ich sag's euch. Aber weil wir das Ergebnis der Sünde momentan nicht so griffbereit haben, weil es nicht so deutlich im Moment für uns ist, gehen wir mit Sünde sehr leichtfertig um. Und ja, preis den Herrn, wir haben Sündenvergebung. Aber nein, das ist kein Grund, Sünde leicht zu nehmen. Es ist kein Grund, Sünde nicht als das zu sehen, was es ist. Denn es steht in Römer 6, und Sünde gebiert den Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Danke, Jesus, dass du für uns bezahlt hast. Danke, dass diese Rechnung beglichen ist. Danke dafür, dass meine Sünden nicht auf mein Haupt zurückfallen. Danke, dass meine Sünden durch Jesus Christus von mir weggenommen sind und dass er sie für mich getragen hat. Nein, ich möchte diese Sünden nicht vermehren, weil ich Jesus Christus liebe und weil ich das ehre, was er für mich getan hat. Ja, ich werde trotzdem weiter sündigen ab und an. Aber es soll mein Herzensschrei sein, dass ich es nicht leichtfertig tue. Dass ich es nicht einfach nur als, naja, mit in die Rechnung mit aufnehme. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Jesus Christus ist unser Bräutigam. Jesus Christus ist unser Bruder, Jesus Christus ist unser Gott, Jesus Christus ist derjenige, der uns hält und liebt, der alles für uns gegeben hat. Wir wollen nicht, dass wir das, was er getan hat, leichtfertig mit Füßen treten, gleichgültig hinnehmen. Das können wir gar nicht wollen, weil dann stimmt was mit uns nicht. Das kann nicht unser Ziel sein. Wir lesen in Epheser 2, 4 bis 9, I love it, wir lesen, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen, in der Sünde, die wir tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Ihr wart Sünder, ich war Sünder, wir haben nichts getan. Seine Liebe. Tu Buße, wenn du jemals in Frage gestellt hast, ob Gott dich liebt. Aufgrund von seiner Liebe hat er uns überhaupt auf den Weg gebracht. Nichts hast du getan, dass du diesen Weg von dir aus hättest einschlagen können. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Was für eine Zukunft Gottes für uns, der sagt, ich möchte dir meinen Reichtum erweisen. Ich habe gute Gedanken über dich. Ich will nur Gutes für dich. Ich habe das Beste für dich aufgehoben. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Es ist ein guter Gott. Es ist ein guter Gott, dessen Gnade uns errettet hat. Seine Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Nichts haben wir dazu getan. Denn wir sind seine Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln können. Auch nicht von uns, aber geschaffen zu guten Werken. Wenn du dich gefragt hast, was ist meine Berufung? Ich sag's dir, du bist geschaffen zu guten Werken, in denen du wandeln kannst, weil Gott sie für dich vorbereitet hat. Dazu bist du geschaffen. Das heißt, wir können und wir dürfen nicht gleichgültig sein gegenüber Sünde. Weil keiner von uns, nicht einer ist dazu geschaffen, weiterhin zu sündigen. Wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott im Vornherein bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln können. Dazu sind wir geschaffen. Ja? Wir alle wissen, und ich weiß es auch, und es gilt für mich, und es vielleicht sogar insbesondere, es wird uns nicht immer gelingen. Wir sündigen, wir fallen, und Gott in seiner Gnade sagt in seinem Wort, und ich werde deine Sünden so weit von dir entfernen wie der Osten vom Westen. Wir haben bei Gott unendliche Sündenvergebung. Das ist das Einzige, was uns die Möglichkeit gibt, überhaupt jemals mit ihm Gemeinschaft zu haben. Dass jedes Mal, bevor, wenn wir hier zusammenkommen und auch nur ein Wort an ihn richten, er schon die Sünden vergeben hat, die es uns eigentlich unmöglich machen, ihm zu begegnen. Er vergibt permanent unsere Sünden. Aber unser Herz muss brechen, wenn wir bemerken, dass wir uns auf dem Weg der Sünde befinden. Es darf uns nicht egal sein. Wir dürfen das nicht akzeptieren. Wir dürfen das nicht hinnehmen. Sondern unser Herz muss brechen. Das Vaterunser ist so gnädig, weil er gibt uns einen Weg. Er sagt, pass mal auf, dann bete, vergib mir meine Schuld. Wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Und Gott vergibt immer wieder neu. Wir haben in der Hausgruppe über Vergebung geredet und Ralph, ich weiß, du hast super cool drüber gepredigt. Aber was mir nochmal wichtig geworden ist, wenn Gott vergibt, das hat keine erzieherische Maßnahme. Er sagt nicht, ich vergebe, aber du machst das nicht mehr. Sondern er sagt einfach nur, ich vergebe dir. Obwohl er wahrscheinlich weiß, dass ich eventuell es irgendwann mal, ohne dass ich es will, wieder tun werde. Wir können jederzeit zu Gott kommen und können sagen, vergib mir. Und er wird jedes Mal wieder vergeben. Wir haben unendliche Vergebung. Und trotzdem darf uns Sünde nicht egal sein. Es gibt nur eine richtige Einstellung zu Sünde. Eine einzige. Und die eine einzige richtige Einstellung zu Sünde ist, ich muss Sünde hassen. Ich muss sie hassen. Du musst Sünde hassen. Starke Worte, starke Sache. Wir als Christen sind aufgerufen, unsere Feinde zu lieben. Und wir sollen es tun. Oh ja, wir sollen es, unser ganzes Herz da reinlegen. Wir sollen die segnen, die uns verfolgen. Aber du musst Sünde hassen. Und zwar deine Sünde am allermeisten. Ich möchte euch jetzt eine kurze Zeit geben, wo ihr einfach mal kurz den Heiligen Geist fragt: Herr, gibt es etwas in meinem Leben, gibt es eine Sünde in meinem Leben, die ich viel zu leichtfertig hinnehme, die ich einfach eingebaut habe in meinen Lifestyle? Lass es dir vom Herrn aufzeigen und bitte ihn, dass du anfängst, diese Sache zu hassen, um sie nicht mehr gut zu finden oder tolerierbar zu empfinden. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der unsere Herzen prüft, dass du derjenige bist, der unsere Herzen erforscht. Herr, ich danke dir, dass du möchtest, dass wir den Siegeskranz bekommen. Herr, dass du gute Pläne für uns hast, dass du Gutes für uns vorbereitet hast, dass du uns Leben schenken möchtest im Überfluss. Herr, ich bitte dir für die Sünden, die uns eingefallen sind. Herr, für die Sünden, die uns daran hindern, wirklich in deinem Licht zu sein, in deiner Gegenwart zu stehen, mit dir Gemeinschaft zu haben. Herr, ich bitte, dass die Dinge, die wir jetzt parat haben, Herr, wir wollen Buße tun. Und nimm die Gelegenheit für dich wahr, wenn du das auf dem Herzen hast, tu für dich bei Gott Buße. Herr, wir danken, dass du in deinem Wort sagst, dass du unsere Sünden vergibst. Herr, wir bekennen und erkennen, wir brauchen Sünden, Vergebung so sehr, Herr. Wir danken dir, dass du diese Sünden vergibst und wir bitten dich, dass du in unseren Herzen aufzeigst, wo wir Sünde nicht als Sünde erkennen. Herr, wir wollen es nicht mehr. Danke für deine Vergebung, danke für deine Annahme und danke für die Kraft, Herr, die du in uns gelegt hast durch deinen Heiligen Geist, der in uns sagt, aber lieber Vater, und der in uns alle Kraft freisetzt, dass wir ein heiliges, dir wohlgefälliges Leben führen können. Amen. Ich möchte euch eine ermutigende Bibelstelle sagen. Es ist Kolosser 2,9. Ich bin begeistert davon, gerade auch, wenn wir an nächste Woche denken, wenn wir sagen, das ist Encounter Weekend. In Kolosser 2,9 steht, denn in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in Jesus zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Es gibt niemand, der größer ist als Jesus. Es gibt niemand, der stärker ist als Jesus. Und mit dem Heiligen Geist wohnt der Geist Jesu, wohnt Jesus Christus. Wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in uns. Ist das nicht ermutigend? Ich finde es ermutigend. Also, jetzt haben wir noch gar nicht über das Vaterunser geredet, aber schon mal, wie schrecklich Sünde ist. Ich habe kein Tempotaschen. Ich flirte nebenbei mit meinem Mann. Jetzt kommt die zweite Frage. Wie ist meine richtige Einstellung zu Gott? Und wie ist der Text? Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und wenn man sich darauf vorbereitet, muss man sagen, Entschuldigung, sehr viel schlauere, sehr viel intelligentere, sehr viel studiertere Leute mit sehr viel mehr Zeit haben sich mit der Frage beschäftigt, führt mich Gott denn in Versuchung? Und wisst ihr was? Ich habe nicht vor, diese Frage heute mit euch irgendwie ein für alle Mal zu klären. Ich möchte euch was ganz anderes sagen, weil ich glaube, dass diese Frage in der Form so gestellt überhaupt nicht relevant ist. Ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen. Und zwar, das ist Jakobus 1,13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemanden. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach werden, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Hier steht in Jakobus 1,13, Gott versucht niemanden. Es steht hier, er selbst versucht niemand. Es steht drin, dass wir von Natur aus nicht wirklich gut sind und deswegen unsere Begierden, das ist, was in uns in Versuchung führt. Damit habe ich die Frage nicht beantwortet, ich möchte es auch so nicht sehen, sondern ich möchte auf was ganz anderes hinweisen. Grundlegend wichtig ist, Gott ist gut. Gott hat vor Anfang der Zeit die Welt gemacht, er hatte alles geplant, er hat gesagt, okay, Jesus Christus wird kommen, er wird die Sünden, das Lamm Gottes nimmt hinweg die Sünde der Welt und er wird sterben, er wird die Sünde tragen, er wird wiederkommen. Gott hat einen Heilsplan, so nennt sich das. Gott ist gut. Gott hat von Anfang an gute Gedanken gehabt. Gott hat einen guten Plan gehabt. Gott hat sich entschieden, und das haben wir in Epheser 2,4 gelesen, er hat uns, er hat die Welt, er hat es so sehr geliebt, dass er Jesus Christus seinen einzig geborenen Sohn gegeben hat, damit diejenigen, die an ihn glauben, ewiges Leben haben und nicht verloren gehen. Johannes. Hey, das ist jemand, der hat gute Gedanken und er hat einen enormen Preis dafür bezahlt, dass wir ewiges Leben haben, dass es uns gut geht. Glaubt, können wir überhaupt das in Erwägung ziehen, dass jemand, der das Teuerste gegeben hat, was er hat, danach mit uns kleine Katze- und Maus-Spielchen spielt? Kann das... Leute, ich rede von der Bibelstelle, weil sie mich beschäftigt hat, weil ich zeitweise so gedacht habe. Könnt ihr immer von mir reden. Wie kann ich das nur eine Sekunde lang in Erwägung ziehen, zu glauben, dass Gott mich bis zu meiner Bekehrung bringt und dann sagt, so, und jetzt gucken wir mal. Versteht ihr, Gott ist gut. Gott ist nur gut. Gott ist immer gut. Alles, was gut und alles, was vollkommen ist, kommt von Gott. Jakobus, in ihm ist keine Veränderung und auch keines Wechselschatten. Wenn er mich bis zu meiner Bekehrung gebracht hat, dann wird er da nicht seine Meinung ändern und wird auf einmal hinterhältig und gemein sein. Sondern er ist gut und er ist nur gut und er führt uns gut. Also, Gott ist für dich immer und Jesus Christus betet unablässig für uns. Hebräer. Aber 1. Petrus 5,5, etwas, was besonders zu mir zu sprechen ist. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wenn wir beten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, dann zeigen wir ein demütiges Herz. Das ist, was dieses Gebet sagt. Wenn wir das Vaterunser beten, und die Stelle habe ich von meinem Mann geklaut, dann stellen wir nicht in Frage, gibst du mir auch wirklich mein tägliches Brot heute? Sondern wir kommen, wir bitten, gib uns unser tägliches Brot heute. Aber wir wissen, Gott, du gibst mir mein tägliches Brot heute und morgen und übermorgen. Du gibst mir mehr, als ich brauche. Wenn wir kommen und sagen, führe uns nicht in Versuchung, dann stellen wir nicht Gottes gute Führung in Frage und sagen, wenn ich das jetzt nicht bete, dann geht's aber ganz schief. sondern ich komme mit dem demütigen Wissen, dass Gott derjenige ist, der mich führt, dass nicht ich diejenige bin, die sich durch mein Leben führt, sondern dass ich Gottes Führung brauche und dass ich mich auch nicht für die richtigen Wege entscheiden kann und ich ihm auch nicht sagen kann, was für mich der richtige Weg wäre, sondern dass ich demütig komme und sage, es ist deine Führung über meinem Leben, ich bitte dich, führe du mich den Weg, den ich gehen soll. Und führe uns nicht in Versuchung. Reden wir von mir. Ich bin manchmal auch, ich meine, das mag mein Charakter sein oder so, ich bin immer jemand, der gerne Leuten beweisen möchte, wie toll er ist. Öfters will ich Gott beweisen, wie toll ich bin. Versteht ihr, dass ich demütig zu Gott komme und sage, führe mich nicht in Versuchung, komme ich eher und sage, Herr, ich bin stark genug für Versuchung, ich pack das, ich kann das, ich mach die fertig. Wie dumm kann man sein? Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt es ja Gnade. Amen. Es ist weise zu beten, führe mich nicht in Versuchung. Es ist einfach nur weise zu beten, leite mich auf einem Weg, auf dem keine Fallen am Wegesrand sind. Auch wenn ich dir dann nicht beweisen muss, dass ich drum rumhüpfen kann. Es ist weise zu erkennen, ich kann gar nicht mit Versuchungen umgehen. Ich werde euch nachher ein Beispiel erzählen. Wenn ich um Versuchung rumkomme, dann nur deswegen, weil der zweite Teil des Gebets greift, sondern erlöse uns von dem Bösen. Versteht ihr, das ist so überheblich von mir, ab und an zu glauben, ich könnte das jetzt. Aber es ist so gnädig von Gott, dass er immer wieder seine Kraft fließen lässt, um mich da weiterzubringen und mich errettet von dem Bösen. Es ist weise, sich in dem Gebet, führe mich nicht in Versuchung, sich bewusst zu machen, wie gefährlich Versuchungen sind. Und dass Versuchungen ganz schnell zur Sünde führen und dass Sünde zum Tod führt. Und es ist weise, wenn wir das beten, dass wir uns dessen bewusst machen. Ich will da auch gar nicht ein bisschen rein. Ich will gar nicht das Risiko eingehen, dass ich eventuell sündigen könnte. Weil ich weiß, wie schrecklich Sünde ist und weil ich weiß, Gott, du hast Sünde. Deswegen will ich jetzt nicht mal ich will nicht mal am Rand entlanglaufen in der Hoffnung, dass ich nicht falle, sondern ich bleibe einfach vernünftigerweise vom Rand weg. Ich stelle mir das so als Bild vor, das ist jetzt nicht sonderlich ungewöhnlich hier, wir, die kleinen Schäfchen, und wir sollen ganz nah am Hosenbein vom Hirten sein. Nicht zu sagen, ich gehe noch genau so weit, dass mich der elektrische Zaun nicht trifft, sondern zu sagen, mein Ziel ist es, ich möchte ganz nah am Hosenbein des Papas sein. Ich möchte ganz nah bei meinem Hirten sein. So sollen wir leben und deswegen beten wir, führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Ja, trotzdem werden Versuchungen kommen. Es gibt ganz viele Bibelstellen dazu und auch, dass Versuchungen Ausharren bewirken und das Ausharren in uns Gottseligkeit bewirkt, dass wir zu Bruderliebe kommen, dass wir zu Liebe kommen. Gott kann aus allem was Gutes machen. Es werden Versuchungen kommen. Aber ich bin in der besten Position, diesen Versuchungen erfolgreich zu begegnen, wenn ich nicht auf die Versuchung schaue, wenn ich nicht auf meine eigenen Fähigkeiten schaue, sondern wenn ich auf Gott schaue. 1. Korinther 10, 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Blick auf Gott. Er macht das. Das heißt, meine richtige Einstellung zu Gott ist: Danke, wunderbarer Erlöser, dass du mir so wohlgesonnen bist. Danke für deine große Liebe, für deine Gnade. Danke für deine Führung und Leitung. So, letzter Punkt. Wie ist meine richtige Einstellung zur Versuchung? Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Versuchungen können zu Sünde führen. Und ich möchte nichts mehr als Sünde vermeiden, weil ich Jesus liebe. Und weil ich mit Gott ganz nah zusammen sein möchte, an seinem Hosenbein, ganz nah in seinem Licht stehen, nicht im leichten Grau. Und deswegen muss ich Versuchung hassen. Deswegen muss ich Versuchung fliehen. Jakobus sagt, ein jeder wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen und gelockt wird. Fliehe der Versuchung. Spiel nicht mit ihr. Es ist nicht sicher, ob du gewinnen wirst. Ist auch ganz interessant, dass was der eine als unheimlich versuchend findet, findet der andere ganz banal und andersrum, weil wir alle ein bisschen unterschiedlich sind. Was auch bedeutet, dass manche Leute etwas tun können, was andere Leute nicht tun können. Bei Annalie und mir merke ich das regelmäßig. Er ist ganz anders als ich. Das, was mich furchtbar in Versuchung führt, lässt ihn völlig kalt. Ich denke mal, dass es andersrum auch so ist. Also jeder, wir dürfen es als Christen nicht gelten lassen zu sagen, der macht das doch auch. Versteht ihr? Der ist kein Maßstab. Es geht um uns selbst. Und ich erzähle euch jetzt einfach, was ich letzte Woche erlebt habe mit mir selbst. Ich hatte die große Freude, diese Sache mit der Versuchung am eigenen Leib durchzuexerzieren. Und ich kann euch ehrlich sagen, Gott ist gnädig und er hat mich irgendwann mal von dem Bösen erlöst. Ich weiß nicht. Einfach von der Geschichte, jeder hat was anderes, was ihn versuchen kann. Bei uns war es einfach so. Und Versuchungen kommen übrigens auch meistens dann da, wo es nicht erwartet oder wenn man nicht so richtig stabil steht und ja, so. Das heißt, Annalie war krank, Kindergeburtstag war auch, es war ein Riesentheater und so weiter und so fort. Man fängt an, ein bisschen weniger Bibel zu lesen, weil man eigentlich findet, dass man wirklich schon genug tut. Man guckt sich alles an, was man so schafft und denkt sich, ja, ich kann noch mal ein bisschen Zeit für mich haben. Kann ich mal ein bisschen Zeit für mich haben? Dann fängt man an, in meinem Fall, als Mann ist ich. Ja, ich habe dann angefangen, eine TV-Serie zu schauen, die nicht an sich nicht problematisch ist. Für viele von euch sicherlich nicht, für mich schon. Und diese Serie an sich, die hat mich so, meine Gedanken haben sich um die Charaktere gedreht. Ja. Diese Serie ist sehr melancholisch und dieses Melancholische hat mehr und mehr von mir, ich bin im Laufe der Woche immer melancholischer geworden. Versteht ihr, statt dass ich mir über Gott Gedanken gemacht habe, habe ich mir über die Hauptakteure Gedanken gemacht. Statt dass ich mich die Freude im Herrn gesucht habe, habe ich den ganzen Weltschmerz zugelassen. Ich weiß nicht, ob das für euch ein Problem ist, aber ich war schon als Teenager jemand, gäbe mir die richtige Musik und ich hätte den ganzen Tag heulen können. Also, das ist, für mich ist das ein bisschen eine Gefahr, dass ich sehr leicht meine Emotionen aufmache für Traurigkeit und mich dann da so richtig reinsetzen kann. Ich habe mit einer ganz tollen Freundin geredet und es ging auch kurzfristig besser, aber es hat noch nicht ganz gereicht. Ich musste mich da so richtig reinsetzen. Am Ende der Woche war ich so dermaßen rebellisch in meinen Gefühlen. Ich war so aggressiv. Ich wusste es nicht richtig, ich kenne die Wahrheit. Aber es war für mich unendlich schwer, mich richtig zu entscheiden, mich von Herzen richtig zu entscheiden, zu sagen, die Freude am Herrn ist deine Kraft. Ja, mein armer Mann musste darunter leiden, meine Kinder. Ist nie gut, wenn jemand mit so einem Gesicht rumläuft und wenn du ihn fragst, wie geht's, denkst du, oh, ist ganz schlimm, ist alles ganz schlimm. Das Gute ist, Gott ist gnädig, er widersteht den Hochmütigen und er widerstand mir, solange ich rebellisch war. Hat Gott überhaupt nichts getan, um die Situation zu verändern. Versteht ihr, ich kannte die Wahrheit und ich habe auch gebetet, aber in meinem Herzen war ich immer noch und das Ergebnis davon war, dass nach dem Gebet ich wieder genauso blöd drauf war wie davor. Aber irgendwann mal mit Gesprächen mit anderen Leuten habe ich gemerkt, dass endlich dieses Rebellische und das Hochmütige aus meinem Herzen weggekommen ist und ich irgendwann mal endlich die Hand heben konnte und sagen, Gott, danke, du bist gut. Und das, was ich mache, ist ziemlich doof. Und wie Heilung. Wumm. Ich weiß nicht, was mich so angestellt habe letzte Woche. Versteht ihr? Dann kam es, dass Gott kommt und sagt, sondern erlöse mich von dem Bösen. Wupp. war weg, war richtig weg. Gott ist derjenige, der uns aus Versuchung rettet. Aber er benutzt auch Menschen dazu bei der Gelegenheit. Er benutzt viele Dinge. Aber er wird immer den Hochmütigen widerstehen. Und ich habe noch keinen getroffen, der im Stolz verharrt hat und dem Gott trotzdem geholfen hat. Obwohl er ihn lieb hat. Und vielleicht gerade deswegen. Deswegen, Leute, lasst uns auf Stolz Acht haben. Ergo, was ist meine richtige Einstellung zur Versuchung? Ich muss vor ihr fliehen. Ich darf diese Serie nicht angucken. Ich darf bestimmte Musik nicht hören. Nein, nicht weil sie in dem Sinne satanistisch wäre oder irgendwelche komischen Texte hat, sondern weil es mir nicht gut tut. Es gibt Dinge in deinem Leben, die tun dir nicht gut. Die sind nicht in erster Linie etwas Sündiges, wo man einfach das ganz klar sagen kann, aber für dich ist es Sünde, weil es dir nicht gut tut, weil es dich von Gott wegführt, weil es für dich eine Versuchung ist. Und da gibt's für dich nur eine Antwort drauf. Fliehe der Versuchung. Das heißt, ich gebe euch jetzt die letzten Punkte für heute. Wir beten, führe mich nicht in Versuchung. Und wir handeln, indem wir bekannte Versuchungen vermeiden. Das können wir selber machen. Es ist ziemlich blöd zu sagen, führe mich nicht in Versuchung und dann bist du keine vorzugehen. Wir beten, erlöse mich von dem Bösen, und wir handeln, indem wir beispielsweise mit einem Christen in einer Rechenschaftsbeziehung stehen. Versteht ihr, manchmal sieht man nicht, wo man fällt. Manchmal kann man das, manchmal glaubt man sogar, ich zumindest, das wäre völlig im Recht und es wäre völlig in Ordnung. Es tut so gut, wenn du einen Menschen hast, der in dem Moment dir begegnet und dir sagt, hey, ich hab dich lieb, aber ich sag dir eins, das ist völliger Quatsch, was du erzählst. Es tut gut. Ja. Bete, erlöse mich von dem Bösen, handle, hab eine Rechenschaftsbeziehung. Was immer deine Versuchung ist, geh damit aktiv zu Gott. In meinem Fall, ja, wenn ich zur Melancholie neige, dann mach Lobpreiszeit, wo du den Fokus auf die Freude im Herrn legst. Lass es erst gar nicht zu. Handle, indem du sein Wort studierst und betest und dich mit Wahrheit fütterst. Weil, das kann sogar ich selber sagen, das Einzige, was übrig war, nachdem meine Emotionen den Bach runtergegangen sind, war, ich hatte immer noch die Wahrheit. Ich meine, ich musste Annelie sagen, ich verstehe alles, was du sagst und ich sehe das ganz genauso, aber ich fühle das nicht so, was schon doof ist. Aber ich konnte wenigstens sagen, ich sehe das ganz genauso. Wir brauchen die Wahrheit, weil ansonsten sind wir komplett verloren in diesem Sumpf. Und das Letzte, was uns hilft, was wir handeln können, erlöse mich von dem Bösen, ist, bleib in dem Rahmen, den seine Gebote uns stecken. Und durch diese Dinge wird Gott wirken. Deswegen, Schlusssatz, den habe ich nicht hier draufstehen, aber kann ja nicht so schwierig sein. Hasse die Sünde, fliehe der Versuchung. Liebe Gott, liebe Menschen, liebe Jüngerschaft.
Mach das Mikro aus.